Ja, Gott, ich danke dir, dass du uns zu Kindern gemacht hast. Jesus, ich danke dir, dass du dich hingegeben hast und dass du es ermöglicht hast, dass wir aber Vater sagen dürfen. Vater, danke, dass du uns deine Kinder nennst, dass wir in dieser Haltung als Kinder vor dich kommen dürfen. Amen. Gabe, ich habe so ein bisschen das Gefühl, ich koppel gleich rück. Kann es sein? Soll ich das Mikro wechseln oder ist es gut? Okay. Okay, also es wird sich geben, auch ich werde mich dran gewöhnen im Laufe der Predigt. Dann fange ich doch einfach mal an. Ab und an gehe ich ganz gerne mal wandern. Also ja, so richtig in die Berge, man bereitet sich drauf vor. Vor ein paar Jahren habe ich mal mit Annalie und Jessie zusammen eine Hüttenwanderung gemacht. Das heißt, Rucksack auf, 5 Tage von einer Hütte zur nächsten. Ganz wichtig ist eine gute Vorbereitung in allen Bereichen. Das heißt, man geht erstmal zu Engelhorn und kauft sich für 250 Euro Wanderschuhe. Das ist sehr wichtig, Wanderschuhe, sehr wichtig, harte Sohle, damit man auf quasi 90 Grad gebogenen Steinen noch stehen bleiben kann und nicht abstürzt. Wichtig ist auch sowas wie Funktionskleidung, dass man wirklich, man wird natürlich schwitzen, wenn man den Berg da hochläuft, und dann braucht man gute Kleidung, die das Ganze dann irgendwie wieder nach außen trägt, sodass man nicht klatschnass ist. Man braucht eine Weste drüber, weil da oben wird es auch kalt. Also das ganz Wichtige aber auf so einer Hüttenwanderung ist, das ist besonders mir sehr wichtig, dass der Rucksack leicht ist. Der Rucksack darf keinen unnötigen Ballast haben. Das heißt, das Nächste, was du machst, nachdem du dir für 250 Euro die Wanderschuhe gekauft hast, du gehst in einen speziellen Laden, wo du die ganze andere Wanderausrüstung bekommst, unter anderem ein Handtuch, ein Duschhandtuch, weil eventuell findest du sogar eine Hütte mit Dusche. Das Duschhandtuch sollte ungefähr diese Größe haben und aus Mikrofaser sein, weil das ist besonders leicht. Dann als Nächstes brauchst du einen Schlafsack, einen Hüttenschlafsack, weil du hast da halt nur so eine kratzende Decke und du musst irgendwie dich schützen vor den Bakterien und Zeug, was die anderen da schon drin gelassen haben. Das heißt, du brauchst einen Hüttenschlafsack. Das ist ein ganz dünner Schlafsack, optimalerweise aus Seide, weil Seide ist besonders leicht auf dem Rücken. Und dann gibt es noch 2 Unterhosen für die 5 Tage. Mehr darf nicht. Kleiner Scherz. Wenn du 3 mehr tragen möchtest, dann nimmst du auch 3 mehr mit. Man kann die auch drehen und so. Nee. Also leicht muss es sein auf jeden Fall. Und was natürlich auch noch sehr wichtig ist, wer schon mal wandern war, der weiß, wie anstrengend es ist. Und wer schon mal mit Jessie und Anderle wandern war, der weiß, wie sehr anstrengend das ist. Das sieht ungefähr so aus, die 2, die laufen voraus, die unterhalten sich nett. Und das sieht bei denen ungefähr so aus. Um denen ihr Tempo halten zu können, komme ich schnaufend wie ein Walross den Berg hinterher gekeucht und denke mir, ich brauche den nächsten Müsli-Riegel, ich muss irgendwie diese Wanderung durchstehen. Also die 2 sind, obwohl sie keinen Sport machen, wirklich gut konditioniert, was ich von mir nicht in diesem Ausmaß behaupten kann. Ich hechte denen hinterher, deshalb ist mir Nahrung sehr wichtig. Das heißt, das Nächste, was ich in meinen Rucksack packe, damit ich keine Kreislaufprobleme bekomme, wenn ich mit denen wandern gehe, sind Sachen wie Salami-Sticks, solche Schwarzbrotscheiben, die man abgepackt bekommt, damit man es auch wirklich eine Woche lang dabei haben kann, Früchteriegel, Müsli-Riegel, eine Dose Nüsse, Äpfel, alles, was du dir an Klamotten und Handtuch und Unterhosen gespart hast, musst du irgendwie in Form von Nahrung in diesen Rucksack reinbekommen, damit du es überlebst. Und so ungefähr sieht meine Vorbereitung auf meine Wandertour aus, wenn ich meinen Rucksack packe. Also ich denke da viel drüber nach, bloß nicht zu viel, nicht zu wenig essen, und dann geht es los. Ich bin über eine Stelle gestolpert in der Bibel, wo Jesus sich auf einen Wandertrip vorbereitet, beziehungsweise wo wir lesen, dass er auf einen Wandertrip geht. Und ich dachte mal schauen, wie Jesus sich vorbereitet. In Matthäus 4, 1-2 steht, Danach wurde Jesus vom Geist Gottes in die Wüste geführt, weil er dort vom Teufel versucht werden sollte. Nachdem er 40 Tage und Nächte gefastet hatte, war er sehr hungrig. Oh, stimmt da was nicht? Jesus bereitet sich ein bisschen anders auf seinen Wandertrip vor. Also während ich meinen Rucksack fülle mit allem Möglichen, was essbar und 5 Tage lang am Stück haltbar ist, geht er in die Wüste und lässt das ganze Zeug weg und fastet einfach mal. Bevor das passiert ist, hat Jesus was anderes erlebt. Er war am Jordan, er ging zu Johannes dem Täufer, er wurde getauft. Gott hat sich auf wunderbare Weise zu ihm gestellt. Aus dem Himmel kam eine Stimme, das ist mein geliebter Sohn. Er hat ihn bestätigt in dem, wer er ist und was er tun soll. Und daraufhin lesen wir, nachdem Jesus dieses Wow-Erlebnis hatte in seinem Leben, dass er vom Geist in die Wüste geführt wird. Und weiter heißt es in der Stelle, da trat der Versucher an ihn heran und sagte, wenn du Gottes Sohn bist, dann befiehl, dass diese Steine hier zu Brot werden. Aber Jesus gab ihm zur Antwort, es heißt in der Schrift, der Mensch lebt nicht nur von Brot, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt. Stell dir vor, du bist angestellt in einem Unternehmen, du arbeitest da vielleicht schon seit 2, 3 Jahren, du machst deinen Job sehr gut, du bist zufrieden, alle anderen sind zufrieden und du denkst dir, ha, so langsam, also ich mache das ganz gut, ich bekomme da auch Bestätigung, aber so langsam wäre jetzt auch mal, was fällig, dass ich das auch spüre, wie gut ich arbeite. Sprich, ich hätte gerne eine Gehaltserhöhung. Dein Chef kommt aber nicht so leicht von alleine drauf. Das heißt, wie das meistens so ist, man muss hingehen und es mal ansprechen. Und in der Regel, wenn du deinen Chef sowas oder Ähnliches fragen möchtest, sprich, wenn du ihn um etwas bitten möchtest, wartest du einen ganz guten Moment ab. Es geht darum, ihn in einer besonders günstigen Situation abzupassen. Ich weiß, wann und zu welchem Zeitpunkt du ihn nicht fragen solltest. Nämlich dann nicht, wenn er um 11 Uhr in eine Besprechung gegangen ist, die eigentlich eine halbe Stunde hätte dauern sollen, es jetzt 14 Uhr ist, sein Magen in der Kniekehle hängt und er einfach nur noch Mittagspause will. Das ist nicht der passende Zeitpunkt. Hier solltest du ihn nicht um eine Gehaltserhöhung fragen. Wie bist du drauf, wenn du Hunger hast? Überleg mal, wann war das letzte Mal? Magenknurren, Hunger, irgendwie morgens zuletzt gefrühstückt und jetzt ist irgendwie der ganze Tag so rumgegangen und es wird Abend und du konntest nichts essen und so langsam wird es Zeit und du bist noch so am Überlegen, was könnte ich essen und musst vielleicht noch einkaufen gehen, weil es ist nichts im Haus. Wie ist deine Laune? Wie bist du drauf? Stehst im Rewe und was gibt es jetzt? Also ich esse sehr gerne und ich kenne dieses Gefühl sehr gut, wenn ich wirklich total Hunger habe und ich sage euch, ich werde ziemlich unleidig, ich werde unzufrieden und wenn dann der Moment, wann das Essen endlich kommt, nicht näher rückt, dann werde ich noch unzufriedener. Deinen Chef solltest du nach einer Gehaltserhöhung fragen, wenn er gute Laune hat und gerade nicht hungrig ist. Mich solltest du nicht um etwas bitten, wenn ich wirklich gerade extrem Hunger habe. Nicht, wo ich ein kleines Opfer bringen müsste, weil da bin ich eventuell nicht ganz so mildtätig unterwegs. Wenn du eine gute Laune hast, dann bist du wahrscheinlich zu ziemlich vielen guten Dingen bereit, genauso wie dein Chef. Wenn er gute Laune hat, gibt er dir eventuell sogar gerne, eventuell, eine Gehaltserhöhung. Oder ich denke an einen, an so einen, stellt euch vor, Szenerie, wie heißen diese Filme, Monumentalfilm, da sitzt ein großer Herrscher bei Tisch, der liegt im römischen Reich quasi, überall sind diese Vorhänge und das sind Trauben, da ist Wein, da ist Fleisch, man isst und unterhält sich gut mit seinen Kumpels und dann tanzt da noch so ein hübsches Mädchen, Bauchtanz, der ist überglücklich und plötzlich kommt so eine Botschaft rein, kommt einer reingelaufen mit so einem Zettel in der Hand und sagt, so hier Imperator, du sollst jetzt eben mal entscheiden über Leben und Tod, über diesen Rebellen, was machen wir mit dem? Und es ist gerade alles so gut und die Frau hat so schön getanzt und die Trauben haben so gut geschmeckt. Und er denkt sich, lass ihn leben, das Leben ist schön, lass ihn leben. Und in dieser Situation, wenn es dir richtig gut geht, wenn es einem wirklich alles gut reinläuft, in dieser Situation können viele Leute sehr gönnerhaft sein. Die Frage ist dieser Imperator, der eventuell gerade 100 Leute an der Straße entlang hat kreuzigen lassen, wegen ja, nicht sehr großen Vergehen, ist er deshalb wirklich ein gütiger Mensch? Ist er deshalb einer, der gnädig und barmherzig ist, weil er hier in dieser Situation Gnade ausgesprochen hat? Wie sieht's mit deiner Barmherzigkeit und deiner Gnade, deiner Langmut, deiner Geduld, deiner Freundlichkeit aus in Zeiten, die nicht so rosig sind? Als Jesus in dieser Situation, in seiner Versuchung ist und der Teufel an ihn herantritt und sagt, hey, du hast Hunger, mach doch die Steine zu Brot, hilf dir doch, du kannst es doch, du bist doch der Sohn Gottes. Da antwortet Jesus mit einer Stelle aus dem Alten Testament. Und zwar steht es in 5. Mose 8, Vers 2 bis 3. Und in dieser Stelle fordert Mose Israel auf, sich daran zu erinnern, wie Gott sie durch die Wüstenzeit geführt hat, wie er bei ihnen war und wie er sie aber auch, ja, wie er sie diesen Weg geführt hat. Und er sagt zu ihnen, um dich zu prüfen und zu erkennen, was in deinem Herzen ist, ob du seine Gebote halten würdest oder nicht, hat er sie durch die Wüste geführt und sie fasten lassen. Und er demütigte dich und ließ dich hungern und er speiste dich mit dem Mahn, das du nicht kanntest und das deine Väter nicht kannten, um dich erkennen zu lassen, dass der Mensch nicht von Brot allein lebt, sondern von allem, was aus dem Mund des Herrn hervorgeht, lebt der Mensch. Das ist die Antwort, die Jesus gibt. Wenn wir fasten, wenn wir auf was Essentielles in unserem Leben verzichten, nämlich Nahrung, dann lässt Gott uns zum einen erkennen, wie unser geistlicher Zustand wirklich aussieht. Wie liebend bist du wirklich? Wie geduldig bist du wirklich? Wie erbarmungsvoll, wie gnädig bist du wirklich? Wie helfend bist du wirklich? Wie barmherzig bist du wirklich? Wie sanftmütig bist du wirklich? In diesen Zeiten, wo du fastest, kann Gott dich zu einer Erkenntnis führen über dich selbst, zu erkennen, was ist wirklich meine Grundeinstellung. Und er lässt dich erkennen, wie zufrieden bist du wirklich? Wie zufrieden in Gott bist du wirklich? Wenn du anfängst zu fasten, ist dann all deine Zufriedenheit weg? Oder ist dann all deine Liebe für andere weg? Oder ist sie noch da? Wenn ich faste, dann bin ich da sehr herausgefordert. Das heißt, wenn ich mir vornehme, ich faste, dann ist das Erste, an das ich morgens denke, Essen. Dann laufe ich durch die Stadt und die Eindrücke, die ich am meisten wahrnehme, sind Gerüche, nämlich Gerüche vom Bäcker. Und normalerweise gestaltet sich so ein Tag von mir so, dass ich mich, ja, morgens stehe ich auf und dann gehe ich zur Arbeit, also wenn ich gerade arbeite, und freue ich mich aufs Mittagessen, weil da habe ich mir was von zu Hause mitgebracht und das ist lecker und das mache ich mir dann warm. Und dann gehe ich heim und abends treffe ich mich vielleicht mit jemandem. Und da gehe ich essen, zwei Hasen, Pizza. Und das ist so, das ist schön, man hat was, worauf man sich freuen kann den Tag über. Und das Interessante ist, es ist fast peinlich und erschreckend, wenn ich mir einen Fastentag vornehme und all diese Freude, wo ich mich auf Essen freue, nicht mehr da ist, da geht meine Laune extrem in den Keller. Was passiert mit deiner Laune, wenn du nichts essen darfst, sollst oder kannst? Was ist mit deiner Geduld an einem Fastentag? Wie sieht die Autobahnfahrt aus ohne Essen und ohne Aussicht auf Essen? Kannst du dich an einem Fastentag noch freuen oder ist alles doof? Was bleibt noch übrig an einem Tag, an dem dir eine grundlegende Sache fehlt? Essen ist was Wunderbares. Wenn wir lange genug nichts essen, dann können wir nicht überleben. Es ist wirklich was Lebenswichtiges. Und es ist was, das wir normalerweise täglich zu uns nehmen und das wir brauchen. Aber wie viel Zufriedenheit hängt zusammen mit Essen in deinem Leben? Und mir geht ziemlich viel Freude abhanden, wenn ich faste. Ich bin dann, häufig sind es meine ungeduldigsten Tage, meine ich bin schlecht drauf Tage, zumindest die ersten. Und es fällt mir sehr schwer, all diese Frucht des Geistes noch in meinem Leben zu finden, die doch normalerweise eigentlich ganz okay ist. Liebe ich Jesus von ganzem Herzen? Ja, ja, ich liebe ihn. Ist er das Wichtigste in meinem Leben? Ich sing's ständig. Ja, er ist das Wichtigste in meinem Leben. Ich weiß es. Er ist die Grundlage meines Lebens. Aber wenn ich das Essen weglasse, merke ich, wie viel Freude noch übrig bleibt und wie viel Freude ich tatsächlich an Gott alleine habe. Und das muss ich erstmal wieder finden. Wenn ich das Essen weglasse, dann muss ich meine Freude an Gott erstmal wieder finden, weil es ist tatsächlich ein Tag, an dem ich mich häufig dann nicht freue. Fasten lässt dich und mich erkennen, wovon unsere Zufriedenheit und unser Wohlbefinden tatsächlich abhängig ist. Erlebe ich Freude am Herrn oder erlebe ich nur Freude an den Geschenken, die er mir gibt, weil es mir so gut geht, weil ich doch alles habe und deshalb kann ich mich auch freuen. Aber was ist, wenn ich nicht mehr alles habe, was ich gerne hätte? Was ist, wenn es mir nicht mehr so gut geht, wie ich möchte, dass es mir geht? Wie viel Freude ist da noch übrig, wenn es runtergekocht ist, wenn alles raus ist aus diesem Wasser? Stell dir vor, du nimmst einen Topf und stellst ihn auf den Herd und du fängst an zu kochen und es kocht und es kocht. Wenn alles andere raus ist und nur noch die restlichen Bestandteile da sind, was ist da noch in dir drin? Lebe ich wirklich von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt? Ist das wirklich meine Nahrung, Gottes Wort, seine Nähe an seinem Mund zu kleben, seine Worte zu hören? Ist das wirklich der Hunger, den ich jeden Tag habe? Ist das wirklich die Freude, die ich jeden Tag habe, dass ich sage, ja Gott, weil du zu mir gesprochen hast, freue ich mich. Wenn ich das Essen weglasse, ist die Freude nicht mehr wirklich da. Also im Fasten können wir erkennen, wie viel Freude am Herrn tatsächlich in unserem Leben ist. Und wir können es nicht nur, ja, es ist erstmal frustrierend, also bei mir zumindest, also check up Silke, erstmal frustrierend. Aber das Gute ist, wenn ich erkenne, wie viel Freude oder auch Nicht-Freude am Herrn in meinem Leben ist, dann kann ich mich wieder neu aufmachen und sagen, Gott, ich suche die Freude an dir. Und im Fasten wirst du erprobt. Ich glaube, viele von euch kennen den netten jungen Herrn da oben rechts. Der Hinterkopf ist sehr markant, auch wenn das Bild leicht verpixelt ist. Das ist der David, der heute Morgen nicht da ist. Die Erika war heute Nacht schon mal kurz im Kreissaal, kam aber wieder raus für alle, die das interessiert. Es geht ihnen gut und wir erwarten den Nachwuchs. David ist Berufspilot. Und als Berufspilot muss er sich alle 6 Monate, sprich 2-mal im Jahr, einem Check-up unterziehen. Das heißt, er lernt ganz viel, er wird geprüft und er muss in einen Simulationsflug gehen, in einen Flugsimulator. Und in diesem Flugsimulator wird quasi der Ernstfall erprobt. Da kommen dann irgendwelche Sachen wie Seitenwind und dann fallen noch irgendwelche Triebwerke aus und dann kommt es einfach darauf an, dass David richtig reagiert, sodass die Passagiere, die hinten dran sind, dann auch überleben. Das heißt, David muss sich regelmäßig in eine stressige Situation begeben, nämlich 2-mal im Jahr, wo er probt, ob er im Ernstfall dann auch wirklich das Richtige tun wird, beziehungsweise es nicht nur um zu sehen, ob er das Richtige getan hätte, sondern es ist dafür da zu trainieren, dann wirklich später auch das Richtige zu tun. Dafür muss er regelmäßig da reingehen. Ich bin sehr dankbar, dass deutsche Piloten das machen müssen. Ansonsten wäre Flugreise wahrscheinlich nicht ganz so attraktiv. Und Jesus in seiner Wüstenwanderung stand auch in einer Prüfungsphase. Jesus war quasi gerade getauft geworden, das haben wir gehört, und er steht am Anfang seines Dienstes. Er wird nach dieser Taufe und nach dieser Zeit in der Wüste wird er anfangen, öffentlich tätig zu werden. Die Leute werden ihn sehen, die Massen werden zu ihm strömen, er wird heilen, er wird Wunder tun, er wird große Dinge machen, er wird die Dinge tun, zu denen er gekommen ist, dass er sie tut. Er wird seinen Dienst antreten. Und so wie David alle 6 Monate in den Simulator geht, um den Ernstfall zu prüfen und sich vorbereiten zu lassen auf die Dinge, die noch kommen werden und auf die Herausforderungen, die bei so einem Flug irgendwann mal eintreten können, so hat Jesus sich in dieser Wüstenzeit vorbereiten lassen auf die Dinge, die später noch kommen werden. Er wurde versucht in dieser Wüstenzeit und er würde aber noch viel größere Versuchungen überstehen müssen. Indem Jesus fastend in die Wüste gegangen ist, war es ähnlich, als ob er sich in einen Simulator reinsetzt. Er simuliert schlechte Zeiten. Lassen wir mal alles weg, was gut ist. Sprich, ich gehe in die Einöde, keine Dusche, kein WC, kein Essen und ich entscheide mich nicht mal zu essen, wenn ich es finde. Er simuliert sich eine schwierige Situation. Und Jesus wurde versucht in dieser Zeit und er brauchte diese Vorbereitung, um quasi später in den späteren Versuchungen standhalten zu können. Er hat es gebraucht, in dieser Fastenzeit dieser Versuchung widerstanden zu haben, damit er später größeren Versuchungen widerstehen wird. Wie bereitest du dich auf schwierige Zeiten vor? Durch das Fasten kannst du eine schlechte Zeit simulieren. Es gibt vielleicht irgendwann in deinem Leben eine Zeit, wo du einfach gefühlt von allem zu wenig haben wirst, wo alles über dich hereinbrechen wird, wo die Dinge nicht so rosig laufen, wie du sie dir vorstellst. Viele von euch haben so Zeiten wahrscheinlich auch schon erlebt. Durch Fasten kannst du so eine Zeit simulieren. Du nimmst dir quasi was nicht Essentielles, zumindest für einen gewissen Zeitraum, was dein Körper zwar braucht, aber du sagst, ich lasse das weg, ganz bewusst, und ich suche meine Freude in Jesus, in dem, was wirklich essentiell ist. Und du lernst in dieser Zeit, Versuchungen zu widerstehen. In dieser Zeit trainierst du deine Geduld. In dieser Zeit trainierst du deine Sanftmütigkeit. Wenn du den nächsten Ärger verspürst, dann kannst du in dieser Fastenzeit dir bewusst machen, Moment, Frucht des Geistes, Heiliger Geist, bitte hilf mir, jetzt nicht aus der Haut zu fahren. Und es ist viel angenehmer, es in dieser Fastenzeit zu lernen, als später, wenn wirklich alle mit Speeren vor dir stehen und auf dich losgehen wollen. Lerne in dieser Fastenzeit, wirklich mit Versuchungen umzugehen und Widerstand. Es ist eine Sache, die uns unserer Disziplin hilft in unserem Leben. Wir setzen uns in eine schwierige Situation und wir lernen Disziplin, wir lernen ausharren. Und die schwerste Versuchung, die Jesus in seinem Leben hatte, ich glaube, das kann ich sagen, ist seine Passionszeit. Die Zeit zwischen Garten Gethsemane bis hin am Kreuz. Als Jesus durch die Wüste gegangen ist und hungrig war, nach 40 Tagen nichts essen, in der Wüste wandernd, kam der Teufel und hat gesagt, wenn du Gottes Sohn bist, dann mach aus diesen Steinen Brot. Als Jesus am Kreuz hing, da kam der Teufel und sagte, Wenn du wirklich Gottes Sohn bist, zeig's mir, steig herab. Das war nochmal eine größere Versuchung als in der Wüste. Die Versuchung, aus Stein Brot zu machen, war eine Sache. Die Versuchung, von diesem Kreuz runterzusteigen, und er hätte es gekonnt. Der Teufel hatte recht, Jesus ist Gottes Sohn, und es wäre ihm überhaupt nicht schwer gefallen, von diesem Kreuz runterzugehen. Die Nägel, wen stört's? Die Verletzungen, wen stört's? Er hätte herabsteigen können. Er hat so viele Kranke geheilt. Er hat so viele gesund gemacht. Er hätte in einer Sekunde wieder gesund sein können und hätte den Beweis gehabt, da siehst du, ich bin Gottes Sohn. Offensichtlich. In dieser Versuchung konnte Jesus widerstehen, weil er sich trainieren hat lassen, weil er sich hat vorbereiten lassen. Jesus hat es nicht getan. Jesus ist am Kreuz geblieben. Er ist hängen geblieben. Eine Kreuzigung ist eine ziemlich heftige Sache. Bevor jemand gekreuzigt wurde im Römischen Reich, und Jesus ging es genauso, wurde er ausgepeitscht. Sein Rücken war wund und fleischoffen und er hing an diesem Kreuz, an diesem Stück Holz, das wahrscheinlich nicht nett bearbeitet war und geschmirgelt, sondern wo die Spreisel nur so rausgestochen sind. Seine Hände waren höchstwahrscheinlich entweder hier oder hier durchbohrt von Nägeln. Man hat sie hier oder hier reingehauen, weil wenn es hier gewesen wäre, dann wäre der Körper unter der Last des Körpers wären die Hände durchgerissen. Er hätte nicht lange genug leiden können. Der Tod wäre so nicht eingetreten. Man hat ihnen was zum Untersitzen gegeben, damit der Todeskampf länger andauert. Weil der Körper, wenn er nach unten rutscht in seiner Kraftlosigkeit, erstickt. Und damit die Todesqualen länger sind, haben sie ihm was zum Absitzen gegeben. Damit es rausgezögert wird. Ich wollte nicht da hängen bleiben. Ich hätte die Kraft nicht gehabt, da hängen zu bleiben. So eine Tat braucht Vorbereitung. Das macht man nicht eben mal so, jetzt gehe ich ans Kreuz. Und so eine Tat braucht Liebe. Liebe für dich und für mich. Jesus ist nicht runtergestiegen, weil er sich gedacht hat, oh, ich muss jetzt halt noch meine To-Do-Liste am Schluss abhaken. Jesus wusste, was auf dem Spiel steht. Jesus hatte dich und mich in seinen Gedanken, als er dort am Kreuz hing. Und er ist hängen geblieben und er hat weiter gelitten, den Todeskampf, weil er wusste, wenn ich diesen Tod nicht erleide, dann wirst du diesen Tod erleiden müssen, und zwar in Ewigkeit. Und deshalb hat er tapfer durchgehalten bis zum Ende und hat dieser Versuchung nicht nachgegeben. Und am Mittwoch starten wir in die Fastenzeit. Das ist eine Zeit, die wir uns aussondern wollen, um darüber nachzudenken, welche Liebe Jesus gehabt hat am Kreuz, welchen Wert wir für ihn haben, dass er das erlitten hat. Dass er nicht herabgestiegen ist, dass er hängen geblieben ist und dich und mich freigekauft hat. Wir wollen uns daran erinnern, wie viel es ihm wert war, unser Lösegeld zu sein. In dieser Fastenzeit wollen wir ein Stück mit Jesus diesen Leidensweg zu gehen, um nachzuempfinden, wie viel wert wir ihm waren. Und wie viel wert du ihm heute bist, dass er dieses Opfer gegeben hat. Und genau darum geht's beim Fasten. Wenn wir fasten, dann geht es nicht darum, irgendein Ritual zu tun. Es geht nicht darum, irgendwie mal Essen wegzulassen und zu sehen, wie diszipliniert wir sind, zu sehen, was für religiöse Handlungen wir tun können. Es geht nicht darum, dir, mir oder Gott irgendwas zu beweisen. Es geht nicht darum, sich was zu verdienen oder sich etwas zu erarbeiten. Wir können Gott nicht bezahlen mit unserem Fasten. Gott, ich wünsche mir das, also bringe ich dir Fasten. Wir können uns nichts verdienen durch unser Fasten. In unserem Fasten geht es um Beziehung. Es geht darum, dass ich nicht allein von Brot lebe, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt. Und wenn ich Worte aus dem Mund von jemandem hören möchte, dann muss ich in seine Nähe kommen. Dann muss ich mich ihm nahen. Beim Fasten geht es darum, mein Ohr ganz nah an Gottes Mund zu legen und zu hören und mich von seinen Worten füllen zu lassen. Und da kommt nur Gutes. Da kommt nur Gutes von jemandem, der dieses Opfer gebracht hat, der dir so wohlgesonnen ist. Was wird er dir Schlechtes geben? Keiner von uns muss fasten. In der Bibel steht nicht drin, dass jeder dann und dann und in dieser Zeit fasten muss und schon gar nicht, um irgendwas sich zu verdienen und schon überhaupt nicht, um in den Himmel zu kommen oder ähnliches. Fasten ist eine voll und ganz freiwillige Sache. Ja, es gibt Stellen, ich denke, Jesus geht davon aus, dass wir fasten, aber er sagt nirgends, du musst fasten. Es gibt keine Verpflichtung dazu, kein Gebot. Aber am Kreuz hat Jesus mir gezeigt, wie wertvoll ich ihm bin. Und durch mein Fasten möchte ich Jesus zeigen, wie wertvoll er mir ist. John Piper sagt an einer Stelle, Fasting is the physical exclamation point at the end of the sentence, this much, O God, I want you. Fasten ist der physikalische oder körperliche Ausrufezeichen am Ende des Satzes. So sehr, oh Gott, brauche ich dich. Das ist vielleicht, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, manchmal reichen Worte nicht aus. Manchmal genügt es nicht, einfach was zu sagen. Das sieht man vielleicht manchmal bei Pärchen oder die sich ihre Liebe gestehen und die sich toll finden. Und jetzt wird's ganz kitschig. Weiß nicht, ob ihr das schon mal erlebt habt. Singen ist die nächste Stufe nach Sagen. Wenn Sagen nicht mehr ausreicht, dann singe. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber für mich ist Lobpreis eine gesungene Liebeserklärung an Gott, gesungene Worte, ist einfach, setz noch eins drauf. Wenn meine Worte nicht mehr ausreichen, ich nur noch rumstotter und nicht mehr weiß, wie ich meine Emotionen irgendwie zum Ausdruck bringen soll, dann fange ich an zu singen, weil es irgendwie plötzlich kommt da noch was mit rein, eine andere Ebene, es ist viel intensiver, ich kann durch Melodien was ausdrücken. Oder jemand anderem geht es vielleicht so, wenn du ein Lied hörst, es reicht dir nicht aus, das zu hören. Es genügt nicht, hier zu sitzen und die Klänge zu hören, fängst an zu tippen und zu machen und dann geht das rechte Bein und das linke Bein und es sieht bei dir wahrscheinlich viel netter aus, wenn ich das mache. Und plötzlich muss dein ganzer Körper in Wallung kommen und tanzen, weil Tanzen einfach der nächste Step nach Hören ist. Eine Verstärkung dessen, was du in dir fühlst. Wenn das Anhören nicht mehr ausreicht, dann muss ich halt mit den Armen zappeln, dann muss ich halt mit den Beinen zappeln, weil mir die Mittel fehlen, in denen ich gerade drin bin, einen Schritt weiter zu gehen. Und so sehe ich Fasten. Wenn ich keine Möglichkeit mehr sehe, Gott meine Leidenschaft auszudrücken, ich habe ihm schon alle Worte gesagt, ich habe ihm alles im Gebet mitgeteilt, wie wertvoll er mir ist, wie dankbar ich ihm bin. Und ich habe einfach das Gefühl, Gott, es reicht nicht. Worte reichen nicht aus. Ich muss mehr bringen, einfach weil es aus mir raussprudelt. Dann ist Fasten das Ausrufezeichen hinter meinen Worten. Fasten hilft mir, eine gewisse Intensität nochmal reinzulegen. Und zwar nicht rein theoretisch, ah ja, wir sollen Gott lieben, ich soll Gott sagen, wie lieb ich ihn hab, Gott, ich liebe dich, ah ja, okay, das reicht nicht aus, also sollte ich jetzt vielleicht noch fasten, um ihm zu beweisen, dass ich es wirklich ernst meine. Nein, lass das Fasten ein Ausdruck deiner Leidenschaft sein. Und wenn du diese Leidenschaft noch nicht hast und du sagst, ich hätte die aber gerne, dann fang an zu fasten, um Gott um diese Leidenschaft zu bitten und nimm dir Zeit, von seinem Mund zu hören. Es ist vielleicht wie ein Unterschied zwischen, oder die Stufe, eine Liebeserklärung ist, du sagst jemandem, wie sehr du ihn liebst. Ein Liebesbeweis, du handelst auch danach. Du kaufst Blumen oder du lädst zum Kino ein und es ist einfach, du merkst, meine Worte reichen nicht aus, ich kann nicht nur immer sagen, ich liebe dich. Ich muss jetzt auch was machen, ich habe Lust drauf, dieser Person was zu tun auch, nicht nur zu sagen. Und so sollte es auch mit unserem Fasten sein, zu sagen, es reicht mir nicht aus, nur in Worte zu fassen, Gott, was du mir bedeutest. Du bist mir alles in meinem Leben. Du bist mehr als genug. Hab ich dich, brauche ich nichts anderes. Und das kann ich ganz praktisch zeigen, indem ich sage, hab ich dich, brauche ich nichts anderes. Deshalb kann ich auf Essen verzichten. Deshalb ist es nicht nötig, dass ich hier die nächsten Zeitraum X esse, weil es ist wirklich so. Du bist, was ich brauche. Mehr brauche ich nicht. Nimm diese Fastenzeit, um Gott wirklich zu sagen, ich habe Hunger nach dir. Ich habe Hunger nach dir. Und verspüre diesen Hunger, indem du dich nicht sättigst mit anderen Dingen, sondern die Sättigung mit anderen Dingen einfach mal zur Seite lässt und erlebst und erfährst, wie gut es ist, aus dem Mund Gottes zu leben. Die Israeliten waren in der Wüste und die hatten kein Essen, die hatten keinen Teig zum Brot machen. Und Gott hat ihnen Manna vom Himmel geschenkt, das Brot, das vom Himmel kommt. Und er hat sie übernatürlich versorgt. Und ich möchte dich herausfordern in dieser Fastenzeit. Lass dich drauf ein. Lass dich erfahren, wie Gott dich übernatürlich versorgt. Wie du jetzt vielleicht denkst, oh, auf Essen verzichten. Nee, ist nicht so meins. Also ich bin ja ganz Facebook-addicted, deshalb ist das, glaube ich, das richtige Fasten für mich. Probier aus, auf Essen zu verzichten. Ich möchte dich herausfordern. Versuch's, wenn du nicht gesundheitlich aus irgendwelchen Gründen das nicht tun solltest. Aber ich möchte dich herausfordern, lass wirklich mal das Essen weg. Wir haben jetzt ganz viel darüber gehört, dass man Essen fastet. Warum? Also zum einen gibt es die Stelle einfach gerade her, Matthäus 4, Jesus hat nun mal Essen gefastet. Zum anderen, biblisches Fasten ist Essenfasten. Das Wort, das im Neuen Testament für Fasten steht, heißt so viel wie nicht essen. Also ja, nicht essen, sich von Essen fernhalten. Das ist das Wort für Fasten. Das heißt nicht, dass anderes Fasten, Facebook, irgendwelche Medien, schlechte Gewohnheiten, dass das falsch oder schlecht ist, definitiv nicht. Das ist ein gutes Fasten, aber ich möchte uns in dieser Fastenzeit besonders mal herausfordern, das Essen wegzulassen. Gerade dann, wenn du es vielleicht noch nie probiert hast oder sagst, es ist nichts für mich, ich krieg Kopfweh. Ja, dann kriegst du halt mal Kopfweh. Es gibt Schlimmeres. Und nach 3 Tagen ist es dann auch wieder weg wahrscheinlich. Ich möchte uns ganz praktische Tipps geben. Also zum einen die Herausforderung an uns alle, lasst uns aufs Essen verzichten. Lasst uns Gott sagen, so wichtig wie Essen für meinen Körper ist, noch viel wichtiger bist du für mich, für meinen Geist, für mein ganzes Dasein. Lasst uns dieses Ausrufezeichen hinter die Lieder setzen, die wir jeden Sonntag und darüber hinaus singen. Mein Fastentipp für Anfänger. Wenn du noch nie gefastet hast, dann lass dich herausfordern. Lass doch vielleicht einfach mal regelmäßig eine Mahlzeit weg. Zum Beispiel das Abendessen. Das ist ganz gut, weil dann kann man tagsüber auf der Arbeit sein. Man hat gefrühstückt und Mittag gegessen. Man ist leistungsstark und sagt, abends verzichte ich auf meine Mahlzeit. Bitte nutze die Zeit dann auch sinnvoll, um die Worte aus Gottes Mund zu bekommen, weil es bringt gar nichts, wenn du deine Nahrung weglässt und letztlich nicht zu den Worten aus Gottes Mund kommst, weil dann hast du überhaupt nichts mehr. Dann ist deine Laune noch schlechter. Das heißt, mein Tipp für dich ist, wenn du noch nicht viel gefastet hast, lass einfach mal eine Mahlzeit weg oder faste von einem Mittagessen heute zum nächsten Mittagessen am nächsten Tag. Oder du fastest über einen längeren Zeitraum einfach mal eine bestimmte Mahlzeit, immer das Frühstück, die ganze Fastenzeit durch. Und nimm dir in dieser Zeit wirklich die Zeit für die Mahlzeit, die Gott dir geben möchte. Für Hausgruppen. Wenn du in einer Hausgruppe bist und wenn du es nicht bist, möchte ich dich einladen, in eine zu kommen. Es ist einfach genial, gemeinsam sich zu unterstützen und füreinander da zu sein, sich auch so ein bisschen anzuspornen in dem, was wir hier sonntags immer hören. Wenn du in einer Hausgruppe bist, dann fordere ich euch heraus, überlegt euch doch, ob ihr gemeinsam etwas fasten möchtet. Das kann Essen sein, muss nicht Essen sein, aber wie gesagt, die Herausforderung gilt. Das könnte sein, dass ihr zum Beispiel, ich habe von einer Gruppe gehört, ich nenne keinen Namen, die sich vorgenommen haben, über die ganze Fastenzeit, den Tag, an dem sie Hausgruppe haben, komplett auf Essen zu verzichten. Sprich, bis Ostern, Mitte April, an diesem einen Tag in der Woche auf Essen zu verzichten und Gott zu suchen. Oder was wir letztes Jahr gemacht haben, wir haben an dem Hausgruppenabend abends, als wir uns getroffen haben, einfach das Abendessen weggelassen und dann natürlich auch alles, was darauf folgt, und haben da gemeinsam gefastet. Nehmt euch gemeinsam vor, fastend zu beten in der Hausgruppe. Kommt zu GBF. Einmal im Monat haben wir unser Fastentreffen. Immer die ersten drei zusammenhängenden Montag, Dienstag, Mittwoch des Monats ist der Mittwoch dann das gemeinsame Treffen, wo wir das Fasten am Ende brechen. Ob wir es dann brechen werden während der Fastenzeit, bleibt die Frage, der eine ja, der andere nein. Aber kommt zu GBF, wir haben da eine Lobpreiszeit, wo man wirklich seine Ohren aufmachen kann, um von Gott zu hören. Und wenn du vielleicht schon fortgeschrittener bist, du hast vielleicht schon öfter gefastet, vielleicht immer wieder mal drei Tage im Rahmen von GBF, möchte ich dich herausfordern, für diese Fastenzeit eventuell mal ein bisschen länger zu fasten, mal eine Woche zu fasten oder mal zwei Wochen oder drei Wochen zu fasten und sich wirklich diese Zeit zu nehmen, zu sagen, Gott, so wichtig wie meinem Körper Nahrung ist, bist du mir. Und das möchte ich die nächsten drei Wochen machen und möchte von deinem Wort hören und möchte aus deinem Mund leben. Das sollte man dann auch vorher sich ein bisschen belesen, auf was man achten muss. Aber beim Fasten ist es vielleicht ähnlich wie beim Floating. Wer kennt Floating? Schon mal gehört, was Floating ist? Also salzhaltiges Wasserlösung? Ah, noch nicht viel. Okay, dann muss ich das erklären. Also, Wellness Deutschland. Es gibt das Konzept, dass du wie im Toten Meer quasi eine hochsalzhaltige Lösung in ein Becken machst und dadurch dann natürlich schön auf der Wasseroberfläche oben schwimmst. Und dann liegt man da so und schwimmt so rum und es ist Entspannung pur. Die Sache ist die, wie gesagt, das ist hochkonzentrierte Salzlösung. Das heißt, sobald du in dieses Wasser gehst, merkst du, wo du dich zuletzt gekratzt hast. Das fängt dann an, so ein bisschen zu prickeln und zu brennen und du denkst so, ist aber gar nicht so angenehm. Und dann liegst du da so eine Weile drin und spürst so, wo es überall zieht und juckt und kratzt und macht und brennt. Und dann denkst du dir aber irgendwann so, Salz habe ich mal gehört, soll doch eine desinfizierende Wirkung haben. Also kann es gar nicht so schlimm sein, das ist gut. Dann liegst du eine Weile länger drin in diesem Floating-Becken und irgendwann fängt es an, so angenehm zu kribbeln. Und denkst du, oh ja, das kann man eine Weile aushalten. Und das ist richtig nett, weil du floatest da durch die Gegend wie Weltall, schwimmst du da über dieses Becken drüber. Also es ist eine ganz nette Sache, kann man in der Badewelt in Sinsheim machen. Da gibt es ein großes Schwimmbad mit netten Palmen und die haben da auch Floating-Becken, wer es ausprobieren will. Und Fasten ist ähnlich, sage ich mal. So, man fängt an zu fasten und man merkt so, oh, Laune ist schlecht, Magen, Riesenloch, alles ist ätzend, keiner ist nett, alle sind blöd, also es brennt quasi überall und du merkst so, wo du dich gekratzt hast, also du merkst so, wo du so deine wunden Stellen hast, wo deine Verletzungen in dir drin sind, wo du noch so deine Kämpfe auszutragen hast, aber nach einer Zeit merkst du so, oh, das irgendwie, das könnte sogar gut tun. Das könnte sogar eine heilsame Wirkung auf mich haben. Und du floatest dich so ein in diesem Fasten. Und nach einiger Zeit, sagen zumindest die Experten, geht das Hungergefühl weg und du fühlst dich wirklich sehr wohl und du bist bereit, dich für Neues zu öffnen und durch die Gegend zu floaten und dich zu entspannen und zwar mit Gott, Neues von Gott zu empfangen. Wissenschaftler sagen sogar, dass deine Sinneswahrnehmungen offener sind, wenn du fastest. Also es ist eine körperliche Wohltat und es ist eine geistliche Wohltat. Und ich möchte dich herausfordern, dir das zu gönnen, in dieser Fastenzeit wirklich auch auf das Essen zu verzichten und zu fasten. Das heißt, wenn wir uns diese nächsten Wochen nehmen, von Mittwoch ist der 1.3. bis Ostern, dann soll uns bewusst sein, dass Jesus nicht von diesem Kreuz gestiegen ist und dass er diese Versuchung nicht nachgegeben hat und dass er aus Liebe zu uns diesen Weg gegangen ist. Wir wollen ein Stück dieses Weges mit ihm gehen und erfahren, wie groß seine Liebe ist. Und wir wollen in dieser Fastenzeit sagen, Gott, ich bin hungrig nach dir. Mehr als ich nach Essen hungrig bin, bin ich hungrig nach dir. Streck dich nach ihm aus und suche ihn in dieser Fastenzeit. Nimm diese Gelegenheit wahr und lass es wirklich eine Zeit sein, wo du dich neu füllen lässt und wo du die Gelegenheit nicht verpasst, näher an Gottes Mund ranzukommen, um seine Worte zu hören. Ich bete noch. Gott, danke, dass wir dir alles wert waren. Dass du deinen einzigen Sohn gegeben hast, damit wir bei dir sein können, damit wir deine Worte überhaupt hören können, die uns Nahrung geben. Danke, dass du uns ins Leben gerufen hast. Gott, ich bitte dich, mach du uns bewusst in dieser Fastenzeit, wo wir leiden, weil wir Hunger haben, wo es uns nicht gut geht, weil uns was Wichtiges in unserem Leben fehlt, uns daran zu erinnern, dass wir was Wichtigeres haben als das in unserem Leben. Gott, ich bitte dich, schenke uns neue Leidenschaft für dich, dass wir wirklich an den Punkt kommen, wo wir sagen, ich weiß nicht, wie ich dir es anders sagen soll, Gott. Ich muss es irgendwie ausdrücken. Lass uns zum Fasten kommen, Gott. Gott, und ich bitte dich, hilf du uns, in dieser Zeit Versuchungen zu widerstehen und bereite du uns auf das vor, was kommt, Gott. Mehr als alles, was wir brauchen, brauchen wir dich, Gott. Das glauben wir von ganzem Herzen. Du bist alles, was wir brauchen. Und das wollen wir dir sagen und dir Danke sagen dafür. Und diese Liebeserklärung und diesen Liebesbeweis wollen wir dir geben, Gott.